Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den ich heute für die Predigt zum Thema herausgezogen habe, kommt aus dem Hohelied, 1. Kapitel, Vers 4. Ich lese: Zieh uns, lieber Herr Jesu, zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Amen. Das Hohelied ist ein Buch des Alten Testamentes, das nur relativ selten für Predigten herangezogen wird. Dabei nimmt dieses Buch eine ganz besondere Stellung ein. In keinem anderen Buch des Neuen und Alten Testamentes wird in solchem Maße die Liebe des Christus zu seiner Braut beschrieben, der Gemeinde der Gläubigen. Von Salomo, dem Sohn Davids, einem hochbegabten Poeten und Dichter, ist in 1. Könige berichtet, dass er 1005 Lieder und Dichtungen vollbracht hat. Dichtungen, Liebeslieder, romantische Lieder, die er über das Verhältnis zwischen sich und einem seiner 1000 Frauen beschrieben hat. Von diesen 1500 Liedern ist keins übrig geblieben, nur das Hohelied. Das Hohelied hat also bereits bei den Hebräern immer zum Kanon gehört und war dort dazu bestimmt, dass es etwas beschreibt, was über die Liebe zwischen Mann und Frau hinausgeht. Es ist das besondere Verhältnis zwischen dem Christus und seiner Braut. Das Hohelied, ein Buch, das von der unfassbaren tiefen Liebe des Herrn Jesus Christus zur Gemeinde der Gläubigen handelt, beschreibt in diesem Vers, dass die Braut eine Erkenntnis bekommen hat. Die Erkenntnis, dass es eine Distanz gibt. Eine Distanz, die notwendig ist zu überbrücken. Zieh mich zu dir, zieh mich näher, zieh mich heim zu dir. Man könnte meinen, dass Bräutigam und Braut sich doch bereits in einem Frieden befinden. Die Hochzeitsglocken läuten doch bereits. Was soll denn da noch passieren? Aber stattdessen finden wir hier einen Hilferuf der Braut. Zieh mich. Dieses Ziehen ist etwas, das den Ausdruck ihrer empfundenen Not beschreibt und gleichzeitig ihre Willigkeit, dass sie an ihren Bräutigam herangezogen wird, noch näher, als es bereits jetzt der Fall ist. Das scheint selbstverständlich, aber wenn wir nachher zum Schluss das Vaterunser beten, gibt es ja da auch den Vers: Dein Wille geschehen. Dein Wille geschehe, Vater, egal was mit uns geschieht, egal was du für uns als Schicksal bereitet hast, welche Schwierigkeiten, Traurigkeiten, Niederlagen, Schmerzen, egal was passiert, dein Wille geschehe. Wie viele von uns haben doch manches Mal innehalten müssen, um das halt mit wirklicher Willigkeit auch im Gebet aufsagen zu können. Die Braut Christi aber ist in der Lage, das zu formulieren. Die Braut Christi möchte und bittet den Bräutigam: Zieh mich. Man könnte meinen, dass das vielleicht so nicht drinsteht. Denn wenn wir an David denken, der auch in Nöten gewesen ist, der sich auch von Gott getrennt sah, er schrie dramatisch: O Gott, hilf mir, alle meine Feinde haben mich überrannt, alle meine Freunde haben mich verlassen, ich befinde mich im Tal des Todes. Das war die Sprache von David. Die Sprache von Salomo ist eine andere. Und wir müssen auch schauen, das Verhältnis der Braut Christi ist anders als das von David zu Gott. David war ein Mann nach dem Wohlgefallen Gottes, heißt es. Da war keiner wie David. Aber er hatte auch immer wieder große Sünden auf sich geladen. Sünden, wenn wir davon lesen, die wir gar nicht verstehen können, wie ein Mann Gottes so etwas tun kann. Bei der Braut Christi ist es anders. Für die Braut Christi wurde bereits alles bezahlt. Der Herr Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha alle unsere Schuld bezahlt. Andere unsere Sünden sind weggetan. Wir befinden uns in einem ganz anderen Verhältnis als Braut Christi zu Christus, als es für David der Fall war. Wenn sie also hier um Hilfe bittet in ihrer Not, dann hat die Braut Christi an der Stelle das gleiche Verhältnis, das wir in unserem familiären Bereich hätten. Wenn unsere Kinder oder wenn unser Ehepartner uns um etwas bittet, dann müssen wir ihn nicht dramatisch anschreien, müssen wir ihn nicht in großer Dramatik, sondern wir wissen, er hat in Liebe, wird er uns helfen. Er wird uns helfen. Wir müssen also an der Stelle nicht die gleiche Sprache verwenden wie David. Die Braut erkennt also an, dass Distanz da ist. Wie kommt diese Distanz zustande? Denn das Ziel der Braut ist natürlich, dass sie mit dem Bräutigam vollkommen und vollständig vereint ist. Das ist das Ziel der Braut, eine Einheit zu bilden mit ihrem Bräutigam. Aber es ist ein Weg dahin. Und es gibt Kräfte, die die Braut vom Christus wegziehen. Diese Kräfte sind gigantisch und sie betreffen einen jeden von uns, auch heute. Lasst uns in drei kurzen Punkten diese Punkte betrachten. Und ich möchte dazu beginnen mit einem Beispiel aus der Natur, was dieses Zusammenwirken oder Gegeneinanderwirken dieser Kräfte beschreiben mag. Das Sonnensystem mit seinen 8 Planeten ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Der Herr hat uns immer wieder auch aufgefordert, dass wir die Natur beobachten sollen, damit wir auch einen Eindruck bekommen von seinem Wesen. Und bei dem Sonnensystem wissen wir, dass eine oder zwei besondere Kräfte hier zusammenwirken bzw. gegeneinander wirken. Das eine ist die Gravitation, die Schwerkraft. Die Sonne als das Zentrum unseres Planetensystems hält die Planeten auf ihren Bahnen. Die Sonne mit ihrer großen Masse zieht an. Die Planeten haben aber Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit führt dazu, dass die Planeten sich von der großen Anziehungskraft der Erde nicht in sie hineinziehen lassen. Würden die Planeten ihre Geschwindigkeit verlieren durch einen Umstand, würden sie über kurz oder lang in die Sonne hineingezogen werden und würden dort mit ihr eine Einheit bilden. Dass die Planeten aber auf ihrer Bahn bleiben, nennt man Trägheit. Trägheit ist also eines der Naturgesetze, die beschreibt, dass ein Gegenstand sich nicht bewegen mag von seinem Zustand, es sei denn, dass eine Kraft auf ihn einwirkt. Und Gravitation als die Kraft, die immer stärker wirkt, je näher man dem Gegenstand kommt, der diese Schwerkraft ausübt. Also je näher man an die Sonne herankommt, umso stärker wird ihre Kraft. Und umgekehrt, je weiter man entfernt ist von der Sonne, desto schwächer ist ihre Kraft. Wie lassen sich solche Mechanismen nun auf das Glaubensleben übertragen? Nun, es gibt geistliche Kräfte, die den Menschen in bestimmte Richtungen ziehen. Zunächst einmal, wie in dem Vers und in den Liedern genannt, ist es Gott und Christus im Speziellen, die uns ziehen. Gott leitet durch seinen Heiligen Geist alle, die zu ihm gehören. Aber es gibt Gegenkräfte, mächtige Gegenkräfte. Und ich habe mal angefangen, diese Kräfte einfach mal aufzulisten, und es waren so viele nachher, dass der Platz nicht reichte und wahrscheinlich auch ungeeignet ist, das hier im Einzelnen zu beschreiben. Aber die größte Kraft, die unserer Nähe zu Christus entgegensteht, das ist die Welt. Die Welt mit ihren Verführungen, die Welt mit ihrer Anziehung, mit ihren Wohltaten, mit ihren warmen Tagen, mit ihren Frühlingswiesen, die Welt mit ihren Verführungen. Unser sündiges Fleisch will auch nicht hin zum Christus. Es will weg von ihm. Wenn wir die Sünde ausleben wollen, müssen wir von Christus weg. Also unser sündiges Fleisch ist eine Kraft, die uns entgegensetzt zu der Anziehung von Christus zieht. Und nicht zuletzt der Teufel. Auch er eine Kraft, die nichts anderes beabsichtigt, als diese Näherung zu Gott zu verhindern, zu behindern, uns möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Aber es gibt auch Kräfte, die in uns drinstecken und eigentlich positiv gemeint sind, unser eigenes Gewissen. Wie oft verhindert unser eigenes schlechtes Gewissen, die Nähe von Christus zu suchen? Dass wir sagen, hier haben wir wieder gesündigt, wie kann ich jetzt in seine Nähe kommen? Hier bin ich wieder schwach gewesen, wie kann ich jetzt in seine Nähe kommen? O Herr, bitte, ich traue mich gar nicht in deine Nähe. Mein schlechtes Gewissen hält mich von dir weg. Aber wie eben in den Versen von Matthias vorgelesen, wie auch in den Liedern, genau das ist falsch. Hin zu Jesus. Wenn wir gesündigt haben, sofort zu Jesus hin. Sofort seine Nähe suchen. Sofort ihn bitten und ihn darum anflehen, uns wieder zu ihm hinzuziehen. Ich möchte aber noch einen Blick auf die geistliche Natur dieser Distanz werfen. Wir sprechen ja nicht von einem Raum, der einfach durchschritten werden kann. Mit 2, 3 Schritten sind wir doch bei ihm und alles ist gut. Nein, der Ruf der Braut im Hohen Lied bedeutet ja, dass sie es nicht kann. Sie kann diese Distanz nicht überwinden. Das, was zwischen ihr und dem Bräutigam steht, ist etwas, das ihre eigene Fähigkeit, ihre eigene Macht überschreitet. Im 2. Kapitel des Hohen Liedes wird diese Distanz mit anderen Worten beschrieben. Dort heißt es im 2. Kapitel, 9. Vers: Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Eine Mauer. Eine Mauer, die zwischen dem Bräutigam und der Braut steht. Was ist denn das für eine Mauer? Nun, diese Mauer, unsere Mauer, ist nichts anderes als die Sünde, die uns von Gott trennt. Und diese Mauer haben wir selbst errichtet. Bei Jesaja 59, Vers 2 heißt es: Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Diese Mauer gebaut, diese Mauer Stein für Stein aufgerichtet, diese Mauer trennt uns von Gott. Und er, der Bräutigam, steht hinter dieser Mauer. Der Herr wartet darauf, gnädig zu sein und ist bereit zur Versuchung, zur Versöhnung, sobald wir Buße tun. Die Distanz, die nun zwischen dem Braut und der Bräutigam aussehen kann, lässt sich vielleicht am Beispiel von einer Handvoll Grundtypen aufzeigen, wie Menschen zu Gott stehen können. Die Menschen, die am weitesten weg von Gott stehen, das sind vielleicht die Atheisten. Sie verspüren keine Anziehung von Gott und es gibt keine sichtbare Wirkung göttlicher Gravitation auf ihre Person oder Lebensführung. Die etwas näher dran stehen, würde ich sagen, sind die Unbekehrten. Sie verspüren zumindest eine diffuse Anziehung und ein gewisses Interesse an Nähe zu Gott. Aber sie erfahren starke Trägheitskräfte der Welt und des eigenen Fleisches, was letztendlich eine bewusste Annäherung an Gott verhindert. Jetzt kommen wir zur Gemeinde. Sie bekennen sich zu Christus, zeigen eine sichtbare Wirkung der göttlichen Gravitation, bleiben aber in einer Distanz bewusst stehen. Ihr Appetit, ihr Bedürfnis nach Nähe zu Christus ist in ihren Augen bereits ausreichend gestillt. Sie ergeben sich in äußerer Frömmigkeit, Formalismen und Riten. Sie wollen Gott erleben, aber auch Welt und Fleisch. Aber wie die Planeten bleiben sie auf ihrer Bahn um die Sonne, ohne sich ihr weiter zu nähern. Und die letzte Gruppe, die Braut Christi. Sie kann nicht nah genug sein. Sie will immer näher zu ihm und sie will schließlich ganz mit ihm verschmelzen. Nun, die Wirkung ist abhängig, die Wirkung der göttlichen Nähe ist abhängig nun von der Nähe, die wir haben. Sind wir näher an Gott, haben wir eine andere Wirkung. Moment. Wenn sich die Distanz zwischen dem Christus und uns vergrößert, dann verwelken und verkümmern in uns die Gnadengaben wie Pflanzen ohne Sonne. Wenn er sich dagegen uns nähert, erneuert sich das Antlitz der Seele wie das der Erde im Frühling, wenn die Sonne an Kraft und Tageslänge gewinnt. Und dann ist es an der Zeit, dass wir uns zu seiner Ehre rühren. Denn wir werden von Vitalisierung und von Freude erfüllt, die dann zwangsläufig auch dazu führt, dass wir in seinem Namen auch wandeln wollen. Nun, wie zieht denn nun Gott zu sich hin? Wie zieht der Bräutigam die Braut zu sich? Der Herr Jesus hatte nichts von der weltlichen fleischlichen Anziehungskraft, wie uns die Heilige Schrift an vielen Stellen eindrücklich berichtet. In Jesaja 53,2 steht der bekannte Vers: Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Die Anziehungskraft des Bräutigams ist also nicht wie die Anziehungskraft der Welt. Seine Anziehungskraft besteht in seiner angebotenen Gnade und Liebe. Die Bande der Liebe, das ist seine Anziehungskraft. Nun, wie kann denn die Nähe hergestellt werden? Wie kann diese Distanz zum Bräutigam überwunden werden? Was für Mittel benutzt Gott? Nun, wir werden nicht einfach zu Christus hingetrieben, wie der Wind Blätter irgendwo hintreibt, sondern wir werden auf eine Weise angezogen, die vernunftbegabten Geschöpfen wie dem Menschen angemessen sind. Christus hat zu uns gesagt, und Matthias hat es vorhin schon vorgelesen, aus Johannes 6,44, dass niemand zu ihm kommt, außer der Vater zieht ihn. Lasst euch vom Vater ziehen. Und der Herr nutzt dazu seinen Heiligen Geist, der in uns auch das schlechte Gewissen anregt, der uns den Wunsch ins Herz legt, Buße zu tun, von unseren bösen Wegen Abstand zu nehmen. Und so hat auch das Wort Gottes immer und immer wieder diese Aufforderung: Kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen. Oder wie es bei 1. Korinther heißt, 1,9, entfliehe der Welt und dem Fleisch, komm in Gemeinschaft mit Christus. Und schließlich ist wichtig, dass auch durch intensive Bibellesen und Belehrung das Missverständnis aufgeräumt wird, der Irrtum beseitigt wird, dass es irgendetwas in dieser Welt gibt, das köstlicher ist als die Herrlichkeit Christi. Es gibt keine Blume auf dieser Erde, die schöner ist als das, was bei Christus auf uns wartet. Es gibt keine Mahlzeit, es gibt kein Erlebnis, es gibt keine Menschenliebe, die wir auf dieser Welt erleben, die schöner ist als das, was bei uns, für uns in der Herrlichkeit Christi auf uns wartet. Also die Herrlichkeit der Nähe zu Gott kennenlernen. Ein wichtiges Element, das Gott benutzt, um uns zu ihm zu ziehen und uns aufzuzeigen, die Vorzüge, die die Herrlichkeit und Nähe Gott hat gegenüber der Welt. Bei Psalm 34,8 heißt es: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Es ist die Illusion vieler, dass wir aus eigener Kraft die Distanz zu Gott überwinden können. Aber wir sind nicht nur schwach und können aus eigener Kraft nicht näher zu Gott kommen, sondern wir sind von Natur aus unwillig und abgeneigt zu kommen. Und deshalb müssen wir um die Einflüsse und Wirkungen des Heiligen Geistes beten, durch dessen Kraft wir, die wir von Natur aus unwillig sind, willig gemacht werden. Deswegen müssen wir dieses Flehen der Braut Gottes immer wiederholen. Zieh mich, sonst bewege ich mich nicht. Ich bleibe in meiner Trägheit. Ich kann und will nicht die Welt und das Fleisch überwältigen, die drohen, mich von dir wegzuziehen. Ein häufiges, ständiges Wiederholen dieser Bitte würde uns dann auch eine Ernsthaftigkeit geben und einen Eifer und ein Bewusstsein, dass diese Dinge notwendig sind. Und schließlich, die Distanz der Braut zu ihrem Bräutigam wird nur dann gänzlich überwunden, wenn wir das sündige Fleisch abgelegt haben. Bei 1. Korinther 15, 52 stehen die bekannten Verse: Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn diese Verweslichkeit muss Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Gleich wie die zunehmende Entfernung von Christus uns verändert, verändert uns die zunehmende Nähe zu ihm. Wenn wir die Distanz zum Bräutigam überwinden, dann, heißt es, triumphiert Jesus Christus, aber nicht über uns als Sieger, sondern, wie es im Hohelied heißt, sein Banner über mir war Liebe. Er brachte mich herein mit einem Banner über meinem Kopf, nicht als eine, über die er triumphierte, sondern als eine, in der er triumphierte und die er für immer dazu brachte, mit ihm und in ihm zu triumphieren. Bei 2. Korinther 2,14 heißt es: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Wir triumphieren in Christus, wenn wir diese Entfernung zu ihm überwinden. Die Kinder Gottes sind nach der Schrift dazu bestimmt, in äußerer und innerer Form Gott gleichgestaltet zu werden. In Römer 8, 29 heißt es: Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, eigene Identität auch aufgeben, um das anzunehmen, was denn Christus ausmacht. Ein großes Problem für mich vor vielen Jahren gewesen, bis ich zu der Erkenntnis gekommen bin, wo ich eben sagte, wenn der alte Andreas in Teilen ausgetauscht wird gegen Herrlichkeit Christi, was kann denn das für eine Verschlechterung darstellen? Was kann denn das dann für ein Opfer sein? Sondern es ist doch ein wunderbares Versprechen, was uns der Herr macht. Und die Nähe zum Bräutigam bewirkt, dass das Halten der Gesetze, die Abkehr von Welt und Sünde immer leichter für uns wird. Je näher wir am Bräutigam sind, desto einfacher wird es für uns sein, den Kampf gegen die Kräfte, die uns von der Nähe zum Christus abhalten, zu bekämpfen. Die Braut will mit dem Bräutigam eins werden, ja, mit ihm verschmelzen, in ihm aufgeben, in ihm aufgehen und er in ihr. Wie ein Planet, der in die Sonne eintauchen will, um mit ihr eine Einheit zu bilden, anstatt weiterhin einsam im kalten Universum ihre Bahnen alleine zu ziehen. Amen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, o Herr Jesus, für diese Worte heute Morgen, die uns daran erinnern, dass wir mutig ganz nah vor den Thron der Gnade treten dürfen, wo ein großer Hohepriester sitzt, um unsere Bitten und unsere Anliegen vor dich zu bringen. Zieh uns ganz nah zu dir, damit wir dir immer ähnlicher werden. Amen.